Wollen wir nur beten.
Herr Jesus Christus, wir wollen von Herzen dich bitten, dass wir dein Wort auch verinnerlichen und dass du uns segnen kannst durch dein Wort, dass wir es auch umsetzen, Herr. Wir sind so angewiesen auf dich immer wieder neu und ich bitte dich, dass du heute einfach bei uns bist. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich bin momentan gerade im Matthäus-Evangelium drinnen und sehr oft predige ich das, wo ich gerade selber drinnen bin. Und das passt auch zu dem gut dazu, was wir gemacht haben. Die letzten drei Mal haben wir ja geredet über die Liebe. Und das ist hoffentlich konkreter geworden, wie wir Liebe leben können. Und wenn es noch zu wenig konkret ist, dann glaube ich, ist gut, wenn wir in die Bergpredigt hineingehen. Und ich möchte jetzt die nächsten Male, wo ich bei euch bin, die Bergpredigt durchgehen. Grob nur, aber es wird doch ungefähr zwei, drei Vorträge brauchen. Man könnte da ein ganzes Jahr predigen von dem, was da drinnen steckt. Und es ist immer wieder faszinierend, wenn man sich das vorstellt, sagen wir nur, wir wären auf einer Insel und irgendwer haut uns die Bergpredigt von Flugzeug runter und wir wüssten gar nichts sonst, wie wir leben sollen und was das Richtige wäre. Es würde vollkommen ausreichen. Diese drei Kapitel würden vollkommen ausreichen, um uns zu unterrichten, wie man richtig leben soll. Und wir sehen oft, oder du nimmst zum Beispiel Johannes 13 bis 17, wenn du nichts anderes hast, das würde vollkommen ausreichen. Johannes 13 bis 17, da hätte man auch dialogisch noch alles drinnen von der Erlösung und allem Möglichen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr euch da mitnehmen lasst jetzt, hineinnehmen lasst in die Bergpredigt, und dass wir einmal uns heute einen Überblick verschaffen, vielleicht überhaupt einmal mit dem Matthäus-Evangelium. Ich nehme mal an, dass jeder das Matthäus-Evangelium schon gelesen hat oder überhaupt das Ganze. Das ist oft am Anfang mühsam. Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe zum Bibellesen. Dann war ich bei Markus und mir dachte, da steht ja wieder dasselbe. Dann komme ich, ja, da ist ja schon wieder dasselbe. Und jetzt ist Johannes, jetzt ist einmal was anderes. Das heißt, das versteht man am Anfang oft noch gar nicht so genau. Aber es ist interessant, wenn jetzt ein Ereignis ist und vier verschiedene Leute berichten davon, dann wird der immer ein bisschen anders ausfallen, der Bericht. Und so sehen wir das, wie Matthäus uns vor allem den Herrn Jesus als König vorstellt, Lukas oder zuerst Markus als Knecht, Lukas als Menschen, als den idealen Menschen, wo man einfach sehr für sich dann Barmherzigkeit und dann sehen wir in Johannes Jesus als Gott. Also wir sehen in den Evangelien Jesus von den verschiedenen Seiten her und eben im Matthäus-Evangelium ganz besonders als König. Und da lese ich jetzt einfach was vor, nur dass wir ein bisschen eine Einstimmung haben. Ich muss ja wieder die Brille runtertun, weil die Werte passen nicht mehr. Da es Matthäus darum geht, Jesus als Messias, als König der Juden darzustellen, ziehen sich die alttestamentlichen Verheißungen des Reiches Gottes wie ein roter Faden durch dieses Evangelium. Sein typischer Ausdruck, das Reich der Himmel, taucht 32 Mal in diesem Buch auf und nirgends sonst in der Bibel. Der einleitende Stammbaum ist Jesu Beglaubigung als König Israels. Im weiteren Verlauf vervollständigt das Buch dieses Thema. Matthäus zeigt, dass Christus der Erbe der königlichen Abstammungslinie ist und dutzende alttestamentliche Prophezeiungen über den kommenden König erfüllt. Matthäus liefert Beweis auf Beweis, dass Christus der rechtmäßige König Israels ist. Alle anderen historischen und theologischen Themen in diesem Buch drehen sich um dieses Thema. Das ist ganz interessant. Es war ja 400 Jahre Sendepause, wo Gott eigentlich keinen Propheten gesandt hat nach dem letzten. Dann kommt Johannes der Täufer als erster wieder, der ein Prophet ist. Und Matthäus ist sozusagen so ein Übergang zwischen Alten Testament, es ist speziell für Juden geschrieben, aber auch für uns äußerst lehrreich. Es ist wunderbar systematisch für die Bibellehrer. Wir haben 5 große Reden drinnen und drumherum dreht sich eigentlich dann alles um diese 5 großen Reden. Eine davon ist die Bergpredigt. Und schauen wir vielleicht nur ganz kurz. Matthäus zeigt von Anfang an, wer Jesus Christus ist. Nämlich der Sohn Davids, der Christus, der Same Abrahams, Immanuel, Gott selber. Aber dann ist die Frage, wenn Jesus der Messias ist, was ist dann mit seinem Reich? Und beim Reich Gottes denken wir ja in erster Linie an das Zukünftige, oder? Aber das Reich beginnt ja hier schon. Jesus sagt zum Beispiel, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das Reich gibt es in einem vorläufigen Sinn. Das ist nämlich überall da in der ganzen Welt, wo Gott herrschen kann. Das heißt, wenn du, dein Herz, dein Leben unter der Herrschaft Gottes steht, dann ist das Reich Gottes. Man kann eigentlich das Reich Gottes jetzt gleichsetzen mit der weltweiten Gemeinde Jesu. Es beginnt mit dir und mit mir. Also Reich hat sehr viel zu tun mit Herrschaft. Bekehrung ist Herrschaftswechsel. Das heißt, früher hat uns der Teufel beherrscht, wenn wir noch so fromm waren, und das eigene Fleisch und wenn wir noch so gute Menschen waren. Wir werden sehen, dass die Gerechtigkeit, die Jesus uns lehrt, was vollkommen anderes ist, als das, was wir so normal als recht und gut verstehen, als bürgerlich, brav. Das ist völlig was anderes. Und das muss uns bewusst sein. Und das ist eigentlich schon ein schöner Gedanke auch, dass das Reich Gottes bei uns beginnt. Überall da, wo Gott herrscht, wo, auch wenn wir anders denken, in anderen Kirchen, wo es vielleicht anders zugeht, wo gekupft und gesprungen wird oder sonst was, was uns fremd ist, wenn Gott dort Raum hat, dann ist dort Reich Gottes. Und sogar dann, wenn Menschen in den Großkirchen sind und da gibt es genauso viele Bekehrte, Gott sei Dank, auch dort ist Reich Gottes. So überall da, wo Gott herrschen kann, da ist Reich Gottes. Trotzdem glaube ich, dass es gut ist, dass wir uns versammeln als Christen. Also das muss ich immer wieder sagen. Also ich bin durch und durch Freikirchler, aber wir dürfen nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Wir wissen einfach, dass weit über das, über unsere Kreise hinaus Gott herrscht, dass sich Gott auch nicht einschränken lässt. Das ist einfach so. Also das Reich Gottes beginnt da, wo der Herr Jesus sichtbar wird. Und jetzt kommen wir hinein in diese Bergpredigt. Ich behaupte nämlich, dass nur dadurch, dass wir so leben, wie der Herr uns das sagt, das Reich Gottes sichtbar werden kann. Du musst sagen, je länger, dass ich dabei bin, desto mehr Schwerpunkt muss ich auf das Leben legen, weil ich einfach sehe, dass genau da hapert. Weniger beim Wissen, sondern beim wirklichen Umsetzen von dem, was Gott will. Und ich merke das bei mir als allerersten. Unser Fleisch geht nicht in Richtung, dass wir den anderen dienen und lieben, oder? Das geht immer in die Richtung, dass wir uns selber dienen und lieben. Und unserem Blut gerade halt noch. Das, was uns unsere Kinder, und dann ist so im Großen und Ganzen zusammengerannt. Von Haus aus. Der Weg der Gnade, der Weg des Reich Gottes ist etwas völlig anderes. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Und nur durch dieses Anderssein können wir auch Menschen aufmerksam machen auf unser Evangelium, unsere frohe Botschaft. Wir haben einige, ich gehe jetzt einfach einmal durch, eine wunderbare Einleitung mit diesen Glückseligpreisungen, auf die kommen wir dann zurück, und auch mit diesem Prinzip des Salzes und des Lichts. Das ist die Einleitung und dann haben wir einen ganz wichtigen ersten Hauptteil, wo Jesus immer wieder gesagt hat, euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Also wo das euch wurde gesagt, das ist sozusagen das Alttestamentliche, das ist das auch das Menschliche, nicht? Also es hat mir einer, ich hau zurück, oder? Das ist das, wie wir denken. Der Herr sagt uns dann das Gegenteil, komplett das Gegenteil von dem, was er eigentlich denkt. Also das ist so ganz wichtig, weil vieles, was da steht, euch wurde gesagt, das ist genau das, wie wir oft denken. Das ist genau das, wie wir oft erzogen sind. Und wir sagen, das ist mein Recht. Der Herr sagt uns einen völlig anderen Weg, wie wir da mit ihm leben können. Und deshalb, und das muss ich ganz deutlich sagen, gehen auch viele wieder weg. Wir haben ja dieses Seemannsgleichnis von den vier Böden. Und also ich glaube, dass nur der Letzte wirklich bekehrt ist. Und wir sehen, dass immer wieder Leute kommen und gehen dann auch wieder. Und manchmal spüre ich das geradezu, dass ein Mensch gar nicht wirklich bekehrt ist. Es steht mir nicht zu, darüber zu richten. Aber man denkt, boah, ich bin mir nicht sicher, wo steht denn der eigentlich? Und kurz drauf ist er wieder weg. Oder nach einem Jahr. Also man sieht, man hält das auch gar nicht aus, in gewisser Weise. Wenn man nicht wirklich wiedergeboren ist, hält man das auch nicht aus, immer wieder konfrontiert zu werden mit dem Wort Gottes. Das geht eine Zeit und dann ist es zusammengerammt. Also das geht gar nicht, glaube ich, dass man das aushält, immer wieder, wenn man gar nicht wiedergeboren ist. Der erste Teil, Jesus bringt den wirklichen Maßstab Gottes, durch den wir lernen, dass Sünde im Herzen beginnt. Und in diesem ersten Teil geht es sehr viel um Beziehungen. Und da geht es eigentlich um das, wie wir unsere Beziehungen leben sollen. Der zweite Teil, das ist in Kapitel 6, 1 bis 18. Die Ausübung des geistlichen Lebens muss im aufrichtigen Hinblick auf den Vater im Himmel erfolgen und nicht in einer Herzenshaltung der Selbstgerechtigkeit und des Suchens von Ehre bei den Menschen. Da geht es also sehr viel um fromme Dinge in Kapitel 6, übers Almosen geben, übers Beten, über diese ganzen Dinge. Und wir sehen, wie der Herr sagt, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Also sogar das Fromme kann sein, dass irgendwo benutzt wird für das eigene Ego. Das ist vielleicht bei uns weniger aufs Erste sichtbar, aber es ist trotzdem so, dass wir alle irgendwie Anerkennung haben wollen, irgendwo ein Danke hören wollen, und das ist auch richtig so, dass man sagt, danke, dass du die Zeit genommen hast, das vorzubereiten, danke für das, das ist gut. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn niemand uns sieht im Gebetsringen, wenn niemand das Almosen sieht, wenn niemand uns Danke sagt? Gibt es dann wen, der trotzdem das sieht? Dann genau das geht. Da geht es also um die Herzensmotivationen. Wenn ich fleischlich drauf bin, dann denke ich mir ab und zu, warum tue ich mir das eigentlich an? Für was? Natürlich für die Gemeinden. Aber jetzt von einem selbst gesehen, das geht jedem einmal so. Warum tue ich das eigentlich? Wieso? Da ist ja vieles im Verborgenen, was ja kein Mensch sieht. Und da sehen wir das, was Substanz kostet, Kraft kostet, Mühsal ist. Oft kommt Undank für das, dass man Gutes tun will. Das kennt ihr alle, glaube ich. Und wer sieht denn das eigentlich? Wieso denn? Da sehen wir, wie der Herr auf den Vater im Himmel, der im Verborgenen ist, hinweist. Der Lohn ist in der Zukunft, Geschwister. Und das muss uns ganz bewusst sein, dass im Himmel verschiedene Stufen sein werden. Ich kann da jetzt nicht die große Lehre entwickeln, weil es das in der Bibel nicht gibt. Also es wird nicht genau gesagt, da ist die Sphäre, da ist die Sphäre, das wird nicht gesagt. Aber was wir ableiten können, glaube ich, ist, dass verschiedene Stufen geben wird und der Lohn eben verschieden sein wird. Und dann hat mir Frau vor kurzem gesagt, ja, aber manche sagen, ist ja wurscht, Hauptsache ich bin drinnen. Und dann habe ich gesagt, ja, es hat auch was. Stimmt ja. Aber wenn wir dann vor dem Herrn stehen und er uns sagt, gib Rechenschaft von deinem Christenleben, dann werden wir nicht mehr sagen, Hauptsache ich bin drinnen. Wir wollen ja reichlich eingehen ins Reich Gottes. Im 2. Petrus steht so drinnen. Nicht wie der Lot, dass wir gerade halt errettet werden, sondern wir wollen ja reichlich hineingehen. Der Lot ist auch errettet, oder? Können wir 100% sagen fast. Aber wie armselig eigentlich. Mit nichts. Und das ist dann schon, glaube ich, dass wir nicht mehr so cool sagen werden, ich bin nicht, Hauptsache ich bin drinnen, wenn wir da vor dem Herrn stehen. Sondern der Lohn wird verschieden sein. Also, und das soll uns aber ermutigen auch, warum tun wir manches? Warum opfert sich die Mutter auf und hat vielleicht sogar noch den Undank von ihrem Mann dafür und von den Kindern sowieso? Die sind einfach von Haus aus egoistisch. Die verstehen das erst viel, viel später, was man alles tut für sie oder getan hat. Das ist einmal so. Weil der Vater im Verborgenen uns den Lohn gibt. Also das ist so der zweite Hauptteil, der dritte, wo wir sehen, wir müssen uns entscheiden von 6, 19 bis 21. Wir können unser Leben in die Ewigkeit oder in die Zeitlichkeit investieren. Wo der Herr sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Also das sehen wir ganz, ganz deutlich. Da, wo unser Geld ist, da haben wir auch unser Herz. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Wo diese ganz einfache Regel, wo der Herr sagt, du sollst ins Reich Gottes investieren, und wenn der Großteil meines Geldes noch da herunten ist in der Welt, dann ist auch mein Herz da. Da kann ich reden, was ich will. Das ist eine eigene Sache dann wieder. Da möchte ich auch drüber reden, über das Geld und über die verschiedenen Stände. Ist Reichsein in sich böse? Was würdet ihr sagen? Überhaupt nicht. Also der John Wesley hat gesagt, verdiene möglichst viel, also arbeite hart, verdiene möglichst viel, gib möglichst viel. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, dass wir unser Herz dran hängen, dass wir es nicht loslassen können, dass wir uns irgendwie Sicherheit dort haben, also wenn es dann mehr wird und dann haben wir da unsere Sicherheit drinnen. Das ist, und der Herr sagt, ihr kennt euch, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ich oder die Zeitlichkeit. Und dann sehen wir den vierten Hauptteil, nämlich Vorbedingungen von 7,1 bis 23. Wenn wir die Worte des Herrn erfüllen wollen, müssen wir auch Vorbedingungen erfüllen. Da sehen wir das Urteilen, was so verbreitet ist oft, das Verurteilen von Menschen. Wo wir sehen, wie Titus zum Beispiel, Paulus in Titusbrief sagt, dass wir vorher genauso gewesen sind, denn einst wart auch ihr oder waren auch wir, jetzt weiß ich nicht genau, steht es in der Ihr-Form oder in der Wir-Form. Also er schließt die Christen, die jetzt bekehrt sind, mit ein. Wir sind überhaupt nicht besser. Und da haben wir oft eben das Problem, dass wir sehr wohl die Fehler der anderen sehen und die eigenen oft nicht. Geht es dir auch so manchmal, dass dir gewisse Dinge einfach sofort auffallen, auf das bist du allergisch und selber fällt es dir nicht auf, wie schwierig es oft mit dir selber ist. Wie ungerecht wir oft selber sein können. Also das ist so vom Herzen her, das, was der Herr bei den Pharisäern am meisten hasst, das ist dieses Verurteilen, dieses sich drüber stellen, dass man den Balken im eigenen Auge hat, steht ja da genauso drinnen, und sieht und zeigt aber auf den Splitter hin vom anderen. Also da sind viele Dinge, ein konkretes Gebetsleben, bittet und suchet und klopft an, also wo er uns ermutigt, dass wir Gott herausfordern im richtigen Sinn, dass wir was erwarten, ein lebendiges Glaubensleben haben. Ja, und dann sehen wir zum Schluss, nur durch das Hören und das Tun der Worte Jesu kann unser Leben vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Ich werde nächstes Mal das mitnehmen, in 20, 30 Kopien, dann könnt ihr mitschauen. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, dass mir hängen bleibt. So, wir wollen uns heute als erstes diesen ersten Teil anschauen. Und geht es euch manchmal so, wenn ich mir das so durchlese, dass man seufzt und über gewisse Dinge, die man einfach nicht ändern kann. Oder man schaut die ZIP an, ZIP 1 oder ZIP 2 oder ZIP 20 oder ZIP 24, ist ja immer überall dasselbe Chaos, nämlich hauptsächlich über Leiden, Anschläge, Tod, Politik, aber sehr viel Negatives einfach, gell? Und dann ist man entmutigt und sagt, boah, wie lange soll das noch gehen? Wie soll das weitergehen? Und Menschen, die sehr sensibel sind und wirklich das Reich Gottes im Herzen haben, die haben es nicht immer leicht. Und das möchte ich euch jetzt in den Glückseligpreisungen einmal als erstes sagen, wo der Herr genau von denen spricht, dass die Seinen, die Mitglieder des Reiches, die sind nicht unbedingt die glücklichsten Menschen immer. Sie sind glücklich, in dem Sinn, dass sie einen ewigen Besitz haben, dass sie wissen, wo sie hergehen, wo sie hingehen. Aber in vielen anderen Dingen sind sie benachteiligt vielleicht sogar. Steht einmal, glückselig sind die geistlich Armen. Also da meint er jetzt weniger die Behinderten, sondern die Menschen, die wissen, dass sie arm sind innerlich, dass sie Jesus brauchen, die um ihre Armut wissen. Glückselig sind die Trauernden. Ja, wie kann man denn in dieser Welt leben, ohne zu trauern? Wenn man sieht, was schon vor unserer Haustür an Elend und Not passiert, geschweige denn in der Welt, wie kann man denn ohne Trauer leben überhaupt als Christ? Das kann man nur dann, wenn man oberflächlich ist, sage ich jetzt einmal, wenn man nicht mit Anteil nimmt. Aber das Reich Gottes schließt es in sich ein, dass wir jetzt trauern werden. Denn sie sollen und sie werden getröstet. Also das ist in der Zukunft. Und das zieht sich dann so durch. Glückselig sind die Sanftmütigen, die manchmal bereit sind, den Trottel zu spielen, nachzugeben, auf das eigene Recht zu verzichten. Das ist nicht immer leicht, oder? In der Firma oder sonst wo, wo man irgendwo den Kürzeren zieht, weil man bereit ist, nachzugeben. Die Sanftmütigen, die jetzt bereit sind, den eigenen Nachteil hinzunehmen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ja, wem geht's denn nicht so, wenn er das Wort Gottes liest? dass er sagt, ja Herr, wann wird denn endlich, wann kommst denn du endlich wieder zurück? Wie lange müssen wir denn noch warten? Geht es euch nicht manchmal so? Meistens dann, wenn es einem selber schlecht geht. Aber wenn man so sieht, es gibt ja nichts Schöneres, als dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Aber das ist in der Zukunft. Wo wird Gerechtigkeit wohnen? Im neuen Himmel und neuer Erde. Also das ist, glaube ich, und so zieht sich das durch, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und so weiter. Und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Also, wenn wir uns das durchlesen, dann wird uns eines bewusst. Auch das gehört zum Reich Gottes. Dieses innere Leiden, sage ich jetzt einmal. Und der Herr sagt nicht, bekehr dich zu mir und dann wird das abgestellt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du wirst sensibilisiert. Du siehst erst richtig, was wirklich läuft. Wie verkehrt die Dinge gehen. Und der Herr zeigt uns das. Das wird auch einfach so bleiben. Also die innersten Sehnsüchte echter Jünger werden erfüllt werden. Das beginnt jetzt in unserer Beziehung mit Gott. Und ich hoffe, dass wir das erleben, wo Gott einfach unsere Hoffnung ist. Und das wird in der Zukunft dann in reiner Form sein, dann in der Ewigkeit. Aber es gibt uns auch Mut, weil der Herr sagt ja, glückselig soll man sein. Also das ist ja geradezu das Markenzeichen von uns Gläubigen, sollte es sein, dass wir da uns irgendwo wiederfinden, dass wir nach Gerechtigkeit dürsten, dass wir sanftmütig sind, dass wir vielleicht verfolgt werden, wie auch immer. Und das gibt uns einfach Hoffnung, dass eigentlich egal was ist, wir fallen immer in das Glückselig da hinein, oder? Es gibt keine Situation, wo die nicht in das Glückselig hineinfällt. Die verkorkseste, blödeste Situation geht durch die Hand Gottes vorher. Er weiß es. Und so haben wir immer Hoffnung, können wir immer uns glückselig schätzen, auch dann, wenn es nicht so gut läuft, weil wir Teilhaber dieses Reiches sind. Und dann sehen wir, wie der Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und das Salz, das geht euch ab und zu so, dass man schon das Salz am Tisch stellt, damit man nachsalzen kann, wenn es zu wenig ist, oder? Also die Würze, wir wollen die Würze haben. Wir wollen, dass es nicht fad ist. Und in gewisser Weise sind wir die Würze dieser Welt. Weil wenn ihr jetzt hier hineinschaut, wie es zugeht in dieser Welt, im Kleinen wie im Großen, ja, wenn wir nicht anders sind, ja, wer soll denn dann anders sein? Wenn wir nicht andere Ehen haben, anders reagieren, anders am Arbeitsplatz sind, anders loyal sind zum Chef. Ihr kennt es ja, also mein Chef, obwohl ich extern bin, der kommt ja von da, so ein Ampfelwang. Man sagt, der will in Ried, sagen sie, oh, vom Wald um kommt nichts gut. Kennt ihr den Spruch? Das ist also die, und genau, ich weiß auch nicht, ich bin überhaupt gar nicht, weder vom Innviertel noch von da, ich kenne das gar nicht, diese ganzen Vorbehalte. Es ist ja bei uns so, St. Marienkirchen, Eberschwang, das liegt ja gar nicht weit auseinander. Hohenzell, Geiersberg, da hat keiner mit anderen was zu tun. Das ist ganz interessant, gell? Jeder für sich, und so ist halt das, also da gibt es einen großen Unternehmer, der kommt von euch, wisst vielleicht, wen ich meine, und bin schon 22 Jahre in der Firma. Und ich kann euch sagen, oft wirklich ein Seufzen. Und immer wieder war die Führung so, immer wieder, du wirst da bleiben, du wirst dich unterordnen, du wirst genau hier weitermachen. Und heute noch geht es noch, weil ich froh bin, ich da mehr rauskomme aus dem Irrenhaus. Ich weiß aber, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich vor der Pension dort noch einmal wegkomme. Es schaut nicht gut aus. Immer wieder war es so. Und da gibt es ein Wort, das heißt Loyalität. Das heißt Unterordnung. Das heißt trotzdem machen, auch wenn man es besser könnte, vielleicht sogar wüsste.